Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Pferdewissen hinterfragt. Heute zu unserer zweiten Folge. Mein Name ist Sarah Stehr. Ich habe Tiermedizin studiert, habe ein medizinisches Redaktionsbüro in Augsburg, habe selber 3 Pferde und mir gegenüber sitzt jetzt meine langjährige Reitlehrerin Jessie Fischer. Hallo Jessie.
Hi, ich bin die Jessie, bin Pferdetrainer und Therapeut und habe im schönen Allgäu in Amberg einen familiengeführten Reha- und Ausbildungsstall. Und ihr kennt mich schon von der ersten Folge vielleicht.
Heute ja die zweite Folge. Wir haben uns sehr gefreut, dass bei der ersten Folge so viele Leute eingeschaltet haben. Und wir hoffen jetzt natürlich, dass bei der zweiten auch noch ein paar von euch dabei sind. Mich würde es total freuen, weil ich finde, dass wir heute ein sehr spannendes Thema mitgebracht haben, in dem sehr, sehr viel drinsteckt. Jessie, verrate uns doch mal das Thema der heutigen Folge.
Heute geht es um das Thema, muss das Pferd am inneren Zügel heruntergespielt werden?
Und nochmal kurz zur Erinnerung für die, die vielleicht auch zum ersten Mal dabei sind. Jessie und ich, wir haben uns ja vorgenommen, Reiterweisheiten, denen man so auf den Reitplätzen und den Reithallen begegnet, die uns einfach mal etwas genauer anzuschauen und zu gucken, was steckt da dahinter. Und Jessie, wir haben uns ja auch vorgenommen, ganz am Anfang der Folge immer so eine erste Kurzeinschätzung zu geben. Wenn du diesen Satz hörst, Jessie, falsch, richtig oder es kommt drauf an.
Was denkst du, was ich sagen werde?
Ja, also bei mir ist das ein Satz, der irgendwie Bauchkrummeln hervorruft.
Okay, das finde ich ganz gut. Es steckt überall ja ein Fünkchen Wahrheit drin, deswegen finde ich es ganz spannend, dass wir uns das heute mal genauer anschauen. Aber mich interessiert jetzt, warum ruft das bei dir so ein komisches Bauchgefühl eigentlich hervor?
Also ich glaube, das Wort, mit dem ich das größte Problem habe, ist das Wort spielen. Also ich verbinde das mit etwas sinnlosem Herumzupfen, aber spielen kann man ja so oder so verstehen. Und dieses sinnlose Herumzupfen, das ist etwas, was mir ein bisschen Bauchschmerzen bereitet.
Ja, da gehe ich absolut mit dir mit.
Dann sind wir schon mittendrin in der Diskussion. Also wie gesagt, man merkt schon jetzt, da steckt wahnsinnig viel drin. Und ich habe mir natürlich überlegt, mit welcher Frage fange ich an, Jessie. Und ich habe mich jetzt dann doch für das Naheliegendste entschieden, nämlich das Wörtchen runter. Weil mit diesem Wort runter sind wir ja in der Debatte um die Kopf-Hals-Position und es gibt, glaube ich, wenig Themen, die so emotional diskutiert werden wie die Kopf-Hals-Position. Und deswegen ist meine Eingangsfrage, Jessie, warum ist die Kopf-Hals-Position beim Reiten denn überhaupt so wichtig?
Ja, warum ist die wichtig? Also zunächst mal formt sich der Hals am Ende erst richtig aus, sprich von dem, wenn wir ein Pferd entwickeln, dann wird der Hals mitunter eins der letzten Dinge sein, was sich so richtig in seiner, würde ich mal sagen, vollen Pracht ausformt. Das Schwierige dabei ist, das auszuhalten, dass vielleicht nicht jeder Pferdetyp von Anfang an da eine schöne Halsung zeigen kann. Und das, was daran sehr schade ist, ist, dass viele in welchen Stellen man unterwegs ist, dass da immer sehr viel rummanipuliert wird, um optisch etwas Schönes darzustellen, was das Pferd aber so reell vielleicht noch gar nicht leisten kann.
Daraus könnte man jetzt schlussfolgern, dass am Anfang der Ausbildung die Kopf-Hals-Position noch nicht wichtig ist.
Ja, jetzt pass auf, es kommt auf die Funktion des Halses an. Und zwar kommt die Funktion vor der Form. Das heißt, es ist schon wichtig, in welcher Art und Weise dieser Hals benutzt wird in der Arbeit. Aber jetzt muss man verstehen, dass dieses Pferd, wie es da den Hals benutzt, nämlich als Verbindungsstück in der gesamten Wirbelsäule, weil der Kopf bildet da einfach, wenn man von vorne guckt, das ist Anfang der Wirbelsäule, also der Oberschädel, weil der direkte Verbindung ja zur Halswirbelsäule hat. Und wenn man von hinten das als Kraftvektor betrachtet, dann ist auch wieder der Schädel quasi der Endpunkt, wo die ganze Kraft auch ankommen muss. Das heißt, wir haben da ein Zusammenspiel zu unserem Thema, was wir letztes Mal eigentlich hatten mit dem Rücken. dass die Kopf-Hals-Position schon ein Sinnbild dafür ist, wie dieser Rücken arbeitet oder halt eben auch nicht. Und deswegen ist die Kopf-Hals-Position schon relevant, auch bei einem jungen Pferd oder einem Pferd, das noch nicht so weit ausgebildet ist. Aber in seiner Ausformung darf das Pferd da natürlich noch ein Stück weit differenzieren und auch von dem Idealbild abweichen, wenn man sich jetzt ein Pferd vorstellt, das sehr wenig Oberhalsmuskulatur hat, extrem viel Unterhals, eine sehr insgesamt schwach ausgeprägte Oberlinie, dann kann man sich vorstellen, dieses Pferd kann reell diesen Hals noch gar nicht in der Selbsthaltung richtig. Und wenn dieser Hals jetzt in Funktion kommt, sprich, dass der die Kraftübertragung von hinten nach vorne komplett durchlässt, in der Neutralposition, wie es dieser Hals aktuell kräftemäßig muskulär schafft, dann wird es anders aussehen als bei einem Pferd, das einfach schon voll entwickelt ist. Und trotzdem erfüllt er aber seine Aufgabe.
Okay, dann versuche ich das wie immer etwas zusammenzufassen. Ich glaube, was jetzt wichtig war, ist, dass der Hals schon das Verbindungsstück zwischen der Wirbelsäule des Rückens und dem Kopf ist, also somit zwischen Rücken.
Nicht nur der Rücken, Sarah, nicht nur der Rücken, sondern tatsächlich kommt ja die Kraft nicht aus dem Rücken, sondern die Kraft kommt aus dem Hinterbein und wird über das Bein auf das Becken, auf das Kreuzbein und somit über die Wirbelsäule übertragen. Also die Kraft entsteht nicht im Rücken, sondern die Kraft muss hinten im Bein, unten im Kontakt vom Huf zum Boden. Da fängt es schon an.
Okay, das heißt, wir haben den Hals als Verbindungsstück zwischen eigentlich dem ganzen restlichen Körper hinterm Hals und dem Kopf. Und das Ziel dieses Halses ist zunächst auch einfach mal, dass er die Kraft, die eben aus diesem hinteren Körper entsteht, bis zum Kopf durchlässt.
Das ist die eine Aufgabe und die andere Aufgabe ist, dass er als Balancierstange dient.
Ich glaube, da musst du auch noch ein paar Worte dazu sagen. Was ist damit gemeint? Der Hals dient als Balancierstange?
Naja, wenn wir von Balance sprechen, dann ist das ja im Idealfall oder wenn es um Balance geht, ist das ein Körper, der sich einfach, der anpassungsfähig ist, trotzdem stabil bleibt und sich einfach in der Raumlage mühelos ausrichten kann, ohne sich dabei irgendwie negativ verspannen zu müssen. Wenn Balance nicht besteht, dann gibt's Ausweichbewegungen kompensatorisch, um irgendwie sein Gleichgewicht zu erhalten, was immer mit einer Fehlspannung auch zu tun hat. Und das ist immer etwas, was wir im Hals vor allen Dingen auch sehen.
Das heißt, bei einem jungen Pferd oder bei einem nicht wirklich gearbeiteten Pferd, das noch Probleme hat, vor allem ja auch unterm Reiter, seine Balance zu finden, aber zum Beispiel auch an der Longe, wenn es eine Linie laufen muss, die es in der Natur nicht laufen würde, also eine Kreislinie, dann kann dieses Pferd sich quasi am Umfallen hindern oder den Balanceverlust ausgleichen, indem es seinen Hals einsetzt, wie jetzt ein Artist auf dem Seil eine Stange benutzen würde.
Genau.
Okay, dann haben wir schon eine zweite wichtige Funktion vom Hals und das würde dann ja auch den Kreis zu dem schließen, was du am Anfang gesagt hast, dass man von einem jungen Pferd reell nicht die gleiche Halsform oder die gleiche Position erwarten kann, die der Hals einnimmt, wie von einem ausgebildeten Pferd. Das eine, was du genannt hast, war die fehlende Kraft, also der Hals ist muskulär noch nicht reell so ausgeprägt. Und das Zweite, was du jetzt genannt hast, war, dieses Pferd wird auch noch nicht die Balance haben und braucht den Hals auch einfach noch, um in der Spur zu bleiben. Korrekt?
Ja, dieses braucht den Hals, um in der Spur zu bleiben. Daran muss man auch mit dem jungen Pferd eigentlich von Anfang an arbeiten, weil Balance entsteht am Ende aus einem gerade gerichteten Pferd vor allen Dingen auch. Und gerade Richtung heißt in dem Sinn, wir haben ein Pferd, das keine Händigkeit mehr aufweist, sondern einfach gleichmäßig in beide Richtungen sich nutzen kann. Und wenn wir jetzt das junge Pferd, also sobald es die Grundhilfen gelernt hat, müssen wir eigentlich dem jungen Pferd anfangen zu erklären, wie es denn quasi sich zu beiden Seiten beginnen kann, gleichmäßig zu bewegen. Also wir haben ja immer eine kurze und eine lange Seite im Pferd und da setzen wir tatsächlich dann schon von Anfang an eigentlich an, um das Pferd in eine Symmetrie zu bekommen. Und dafür brauchen wir schon den Hals mit dazu. Aber okay, das heißt nicht, den Hals in eine spezielle Rundung jetzt irgendwie zu zwängen. Das ist nur eine Konsequenz aus, wenn die Funktionalität sich quasi korrekt einstellt, dann ist dieses runde Pferd einfach nur eine Konsequenz davon. Es ist aber nichts, was man erzwingen darf.
Okay, was uns jetzt dann ein bisschen unserem Satz wieder nähert, und zwar insofern, dass wir am Anfang ja gesagt haben, es wird sehr viel rummanipuliert am Hals. Aber du sagst ja durchaus, arbeitet man diesen Hals und bringt ihn in bestimmte Positionen. Und deswegen jetzt die Frage, ganz simpel, welche Kopf-Hals-Position wähle ich denn jetzt in welcher Situation?
Im besten Fall wird die Halsposition gewählt, in der das Pferd eine Verbindung halten kann zum Rücken. Das heißt, wir haben ja letztes Mal über die Schwingungen der Wirbelsäule gesprochen und wissen ja jetzt, dass der vordere Teil, also von Schädel bis dritter Halswirbel, sich nach oben wölbt und ab dem dritten, vierten sich das nach unten umkehrt, also sich nach unten wegwölbt. Und je nachdem, was wir halt da auch für einen Gebäudetyp haben, werden wir Pferde sehen, die entweder da sehr starke Abweichungen in ihren Schwingungen haben. Das heißt, das ist ein Hals, den ich eigentlich erstmal eher Richtung horizontal und sehr lang und gerade arbeiten möchte. Wenn ich da aber einen sehr geraden Hals habe, der so sehr gerade aus dem Rumpf rauskommt vor den Schultern und dessen Pferd ist das dann sehr, ja, schon fast wie eine Wippe nach vorne umkippend wirkt. Das ist ein Pferd, das braucht zum Beispiel, um den Hals überhaupt in Funktion zu bringen, ein bisschen eine höhere Kopf-Hals-Position. Aber ein bisschen ist immer nur so viel, dass die Diskrepanz zwischen oben und unten einfach nicht zu groß wird.
Und dann zurück zu unserer Aussage, man muss den Kopf oder Hals des Pferdes am inneren Zügel nach unten spielen. Also inwiefern macht dann diese Aussage für dich Sinn, dass der Kopf nach unten gehört?
Stell dir mal deine Pferde vor. Die sind ja auch noch händig unterwegs.
Ja, leider.
Das ist auch ein Prozess, der dauert wirklich sehr lang. Auf jeden Fall wird dir ja auffallen bei deinen Pferden, dass du auf der einen Seite eher eine kurze Seite hast, wenn dein Pferd auf der rechten Seite jetzt beispielsweise kurz ist. Also ist zum einen ja ein muskulärer Zustand, der das so erhält. Also die Wirbelkörper, die folgen dadurch halt auch einer gewissen Richtung. Und in dem Fall, von dem ich jetzt gerade gesprochen habe, würde sich quasi die Halswirbelsäule eher in eine Längsbiegung nach rechts und in eine Rotationsbewegung nach rechts bewegen. Was bedeutet, dass die linke Seite offen und höher ist und länger. Demnach würde diese Aussage auf der linken Seite schon zutreffen, nur auf der rechten nicht. Weil um das Pferd in eine Symmetrie zu kriegen, musst du das Pferd in der Wirbelsäulendrehung nach links etwas tiefer bekommen, dass die rechte Seite sich auf selbe Niveau heben lässt. Kannst du dem folgen?
Ich kann dem folgen. Ich frage mich jetzt nur gerade, ob unsere Hörer da draußen der Sache folgen können und was sie jetzt für sich und ihr Training schlussfolgern, wenn sie morgen ihr Pferd satteln, in die Reithalle oder auf den Reitplatz gehen und losreiten wollen.
Ja, also auf jeden Fall meine ich damit nicht, dass das Pferd am inneren Zügel runterspielen, so wie die Aussage ja draußen von vielen Trainern getroffen wird, bedeutet, dass dieser Hals da unheimlich in die Tiefe muss. Aber wenn du an deine Pferde denkst, dann weißt du, auf der einen Seite kannst du mehr Aufwand betreiben mit der Flexion, um die kurze Seite zu öffnen.
Okay, aber was bedeutet das jetzt? Weil ich glaube, vermischen sich in meinem Kopf zwei Dinge. Das eine ist, ich will eine Flexion im Genick herstellen und das andere ist ja zunächst einfach mal die Höhe von meinem Hals.
Genau, aber das ist das, weshalb ich diese Aussage sehr differenziert auch betrachte, weil die Halshöhe für mich in der Definition das Problem der unterschiedlichen Höhenposition der Wirbelkörper, also der Querfortsätze, definiert wird und nicht in der Höhe des Halses von außen sichtbar, weißt schon, Nase höher wie, also auf der einen Seite höher wie Buggelenk und auf der anderen vielleicht auf Höhe Karpalgelenk. Weißt du, wie ich meine? Also ich definiere die Aussage, also diese Anweisung, die ich so im Unterricht zum einen nicht treffe, aber grundsätzlich, wenn ich den Schüler die offene Seite mit mehr Flexion reiten lasse, ist es genau das, was der andere vielleicht bezwecken will, wenn er sagt, das Pferd muss am inneren Zügel heruntergespielt werden.
Okay, das ist jetzt interessant, weil ich diesen Satz eigentlich viel banaler verstanden habe, nämlich, dass es nicht darum geht, also zumindest nicht bei den Reitlehrern, die diesen Satz verwenden, einen Wirbel gerade auszurichten und Querfortsätze eines Wirbels nach unten oder oben zu bringen, sondern den kompletten Kopf und Hals in eine tiefe Position zu bringen. Also mein Verständnis davon ist, dass der Satz draußen eher so verwendet wird, womit sich dann ja auch wieder quasi der Kreis schließt zum diskutierten Thema Kopf-Hals-Position. Also hindere ich meinen Kopf daran, tief zu kommen, was ja auch eine Ausrichtung in der Pferdewelt ist, indem ich ihn quasi künstlich am Zügel aufrichte, oder bemühe ich mich, diesen Pferdehals und Kopf nach unten Richtung Boden zu arbeiten. So habe ich das in der Banalität der Aussage verstanden.
Ja, und ich denke, dass das ein Riesenproblem für die Pferde auch ist. Weil so wie du das jetzt verstehst, und deswegen habe ich dir am Anfang auch diese Fragen mitgestellt, ist das, was ich denke, was draußen wahrscheinlich 99,9% der Leute so verstehen. Das, worüber wir gerade diskutieren, ist für mich aus osteopathischer und physiotherapeutischer Sicht die Begründung, dass diese Aussage eine Wahrheit enthält, die allerdings nichts mit dem, wie du jetzt sagst, mit der allgemeingültigen Idee dieser Aussage zu tun hat.
Und jetzt muss ich aber nochmal die Partei unserer armen Hörerinnen und Hörer ergreifen, die jetzt immer noch nicht wissen, was sie tun müssen, wenn sie in die Reithalle gehen. Denn was für all die, die diesen Satz so verstanden haben, wie ich ihn verstanden habe, und die sich den Kopf darüber zerbrechen, in welcher Höhe der Hals und der Kopf zu halten ist im täglichen Training, hast du denn für diese Menschen draußen jetzt noch einen konkreten Tipp, bevor ich versuche, alles, was wir besprochen haben, nochmal zusammenzufassen?
Also grundsätzlich braucht euer Hals eine Höhe, in der die Ganasche die Möglichkeit hat und das Genick die Möglichkeit hat, frei zu sein. Und gleichzeitig wollt ihr Minimum in diesem Pferd eine Horizontale erhalten. Also wenn ihr von der Seite euer Pferd anguckt, dann muss das Minimum, wenn wir hier von einem Pferd sprechen, das so basismäßig ausgebildet ist, nicht das Gefühl entstehen, wenn man das Pferd von Kopf bis Gruppe betrachtet, dass dieses Pferd nach vorne unten umkippt. Sondern dieses Pferd muss wie eine Wasserwaage dann Minimum wirklich horizontal sein. Und aus dieser Horizontalen lässt sich dieses Pferd mit genügend reiterlichem Geschick und sinnvoll gestalteten Übungen dann ja auch das Pferd mehr in eine Versammlung arbeiten. Aber das ist eigentlich ein anderes Thema. Wichtig ist einfach nur diese Horizontale erstmal, wenn ihr wirklich ein basisgearbeitetes Pferd habt. Das ist die Höhenposition. Das nächste, was wichtig ist, ist, dass euer Pferd in der Lage ist und sich das traut, Kontakt zur Reiterhand aufzunehmen. Und Kontakt heißt nicht, dass dieses Pferd sich auf den Zügel drückt, gegen den Zügel drückt, sich über dem Zügel weghebt, also über dem Gebiss, und sich auch nicht dahinter verkriecht. Sondern Kontakt ist dann, wenn dieses Pferd in eine ganz weiche Verbindung zur Reiterhand auch bereit ist, hinzugehen.
Okay, und ich schlussfolgere jetzt aus dem, was du gesagt hast, wenn ich jetzt ein Pferd an der Basis habe, das also noch relativ am Anfang seiner Ausbildung steht, und ich möchte diese beiden Prinzipien vereinen, dass ich nicht tiefer als die Horizontale komme und dass das Pferd sich an den Zügel heranlehnt, dann werde ich bei einem eher jungen Pferd eher eine Kopf-Hals-Position finden, die eben nah an der Horizontalen ist und bei der der Hals nach vorne auch etwas gestreckt ist, um auch diese offene Ganasche zu erhalten.
Das ist sehr spannend, weil wir haben aktuell im Stall, das erzähle ich jetzt mal nur kurz am Rande, eine junge Stute in Ausbildung, die wird jetzt dann 5 Jahre alt. Das ist eine Oldenburger Stute, die ist sehr horizontal eigentlich in ihrem Grundgebäude, so von der Struktur, was erstmal ganz gut ist für ein junges Pferd, weil es dadurch leichter ist, ihr zu helfen von den Biegerichtungen und wir nicht in ein Extrem arbeiten müssen. Wenn es ja sehr nach vorne unten gebaut wäre, dann müssten wir ja erstmal das Pferd vorne irgendwie auf ein Niveau anheben können. Oder wenn das Pferd jetzt in der Oberlinie extrem kurz wäre, müssten wir es erstmal in Länge arbeiten. Also wir haben da ein sehr ausgeglichenes Feld zwischen Oberlinie und Unterlinie im gesamten Pferd, nicht nur im Hals. Und das Spannende bei der ist jetzt tatsächlich, dass wie die jetzt angefangen wurde unterm Sattel, dass die von sich aus schon bei der ersten Einheit eine weiche Verbindung, wie man es lehrbuchhaft haben wollen würde, zur Hand eingenommen hat, obwohl sie das gar nicht kennt. Und ab dem Zeitpunkt, wo die Reiterin obendrauf die Möglichkeit hatte, mit ihrem Bein auf dieses Pferd mehr einzuwirken, dass sie das selber anreiten kann und das Pferd nicht mehr durch den Longenführer Unterstützung braucht, anzutreten und solche Dinge, sondern dass die Reiterin in der Lage war, über ihren Unterschenkel dieses Pferd quasi antreten zu lassen, in Bewegung zu erhalten, nach ein paar Übergängen zu fragen, also dass sie quasi selber mit ihrem Sitz Zugriff auf die Kraft der Hinterhand hat. In dem Moment hat dieses Pferd angefangen, die davon ja keine Idee hat und wo wir auch keinen Einfluss vorne genommen haben, außer eine Genickbalance zu erhalten, dass die sich selber anfängt aufzurichten, und zwar nicht mit einem überstreckten Hals, sondern mit einer Rundung. Ohne dass sie eng wird dabei. Also das ist eine natürliche Konsequenz, die sich dann sehr schnell einstellt. Aber es kommt natürlich schon, das muss man so sagen, auf die Qualität, die im Grundgebäude von diesem Pferdetyp halt dann einfach liegt, auch an. Also wenn man was hat, was da extrem abweicht, dann muss man einfach mehr Zeit einrechnen.
Okay, die Jessie hat jetzt also bei diesem Thema Kopf-Hals-Position sehr viele Faktoren angesprochen. Ich denke, für uns dort draußen, die ja jetzt aus der ganzen Sache schlau werden müssen, ist zunächst mal ganz gut, eine grobe Orientierung zu haben, nämlich nicht unter die Horizontale zu kommen und ansonsten auch ein bisschen in seinem Pferd zu spüren und sich eben dieses Randehnen des Halses an den Zügel mehr zum Ziel zu setzen, als jetzt die ideale Kopf-Hals-Position im Kopf zu haben, die dann mit der Zeit schon kommen wird. Jessie, kann ich das so zusammenfassen oder habe ich jetzt den springenden Punkt übersehen?
Nein, das kannst du so zusammenfassen.
Na, das ist doch schön, weil dann können wir nämlich nach gefühlt 45 Minuten zu meiner zweiten Frage kommen. Denn wir haben ja noch 2 weitere Aspekte, die mich an diesem Satz sehr interessieren. Das eine, okay, das hatten wir ganz am Anfang schon angesprochen, warum habe ich so Probleme mit diesem Satz? Und das ist dieses am Zügel spielen. Nun muss man natürlich sagen, ich verbinde damit halt ein unkoordiniertes Zupfen. Das muss es ja nicht vielleicht unbedingt heißen. Also Jessie, vielleicht, was verstehst du unter am Zügel spielen und inwiefern macht es Sinn, beziehungsweise welche Zügelführung, findest du, sollte man sich als Ziel setzen?
Das ist eine sehr gute Frage. Für mich ist der Zügel im Endeffekt ein weiteres Kommunikationsmittel, Verbindungsstück zwischen dem Pferd und mir. Und wie wir es ja gerade vorher schon hatten, ich möchte dem Pferd, das vertrauensvoll den Kontakt sucht, was aber auch heißt, dass ich mir sehr wohl überlegen muss, wie muss ich denn den Zügel überhaupt führen, dass dieses Pferd sich überhaupt vertrauensvoll in diesen Kontakt geben will. Für mich war es lange Zeit immer eher dieses, also viel im Annehmen und Nachgeben halt bleiben, was dann oft eben dazu führt, dass dieser Zügel auch mal springt. Aha. Das ist für die Pferde aber eigentlich eher unangenehm, weil da kommt halt dann ein unkontrollierter Ruck einfach mal ins Maul. Und das Maul des Pferdes ist sehr sensibel, zumal dieses Unterkiefer, das haben wir vorher schon mal gehabt, ja nicht knöchern mit der Wirbelsäule verbunden ist. Das heißt, das Unterkiefer bietet dem Pferd sehr viel Ausweichmöglichkeiten. Genauso wie die Zunge, die sich ja über ein Gebiss legen kann. Die kann sich vom Gebiss komplett nach hinten wegziehen. Die kann sich seitlich rausstrecken. Also das heißt, alles, was dieses Maul an Tätigkeit uns zeigt, ist ein Sinnbild dafür, wo das Pferd mit unserer Art der Kommunikationsführung nicht zurechtkommt. Und da gibt's jetzt die einen, die halt dann das Maul einfach nur tot machen, indem sie es zuschnüren. Dann gibt's die anderen, die sagen, es ist egal, also das Pferd braucht einfach genügend Platz oder gar keinen Nasenriemen oder was auch immer. Das Pferd muss das Maul quasi frei verwenden können. Dann gibt's die anderen, die sind einfach nur froh, dass sich irgendwas bewegt. Die nächsten, die wollen, dass sich nichts bewegt. Im Grunde ist eine korrekte Position, wenn das Unterkiefer in der Lage ist, locker zu bleiben. Was bedeutet, dass auch die Zügelführung eine weiche, gleichmäßige, flexible Verbindung darstellen muss. Und wenn du jetzt an den Zügel denkst als Material, dann ist es ja eigentlich schon sehr starr. Mhm. Also wenn du den annimmst, dann hat der ja keine Flexibilität in sich. Was kann also Flexibilität geben? Das war eine Frage an dich.
Ach, das war eine Frage an mich. Ich denke da spontan an mein Handgelenk.
Okay, das geht sogar noch weiter. Das kann nämlich dein ganzer Arm. Wenn du deinen Arm einfach frei an deinem Körper hängen und gleiten lässt und deinen Arm an dich anbindest über deine Faszien, anstelle, dass du den über Muskulatur da irgendwie versuchst, in der Position starr zu halten, dann ist dieser Arm super flexibel und kann jede kleine Bewegung, die dieses Pferd mit seinem Kopf ausführen muss, kann dieser Arm einfach begleiten. Und dann ist es ein Pferd, das sich da sehr bereitwillig eigentlich gerne in diese Verbindung gibt, weil du es nicht störst. Und außerdem lässt es das Pferd, wie gesagt, in Ausweichbewegungen von Unterkiefer und Zunge da eine Lösung finden. Und das ist auch der Grund, warum früher die Pferde tatsächlich auf Kappzaum und Kandare ausgebildet wurden. Die haben das nämlich gewusst, dass das übers Unterkiefer einfach ungünstig ist, wenn das Pferd da ausweicht, und dass sie einen direkten Einfluss auf die Wirbelsäule nehmen müssen. Und über den Kappzaum haben sie ja über das Naseneisen einfach Kontakt auf den Oberkiefer sozusagen, der ja direkte Verbindungsstelle zur Wirbelsäule ist, und haben die jungen Pferde darauf ausgebildet, bis die halt dann einhändig auf blanke Kandare zu reiten waren.
Was mir jetzt durch den Kopf gegangen ist, wenn wir jetzt den Begriff Spielen verwenden, dann kann ich den natürlich auch von unterschiedlichen Seiten betrachten. Also wenn das Spielen jetzt ein sinnloses Zupfen ist, bis das Pferd resigniert den Kopf senkt, um irgendwie dieser Zügelhilfe auszuweichen.
Das wird das Pferd nicht tun. Das wird den Kopf, wenn du sinnlos daran rumzupfst, wird dieses Pferd den Kopf erstmal anfangen, über den Zügel zu heben und dieses Nase irgendwann senken lassen, ist dann, wenn das Pferd einfach diesen Kopf da oben nicht mehr halten kann, weil die Muskulatur, die eigentlich für Bewegungen der Schulter frei bleiben muss, die läuft dann oben am Mähnenkamm entlang, wie der Rhomboideus etc. Die sind eigentlich nicht dafür da, um den Hals zu heben, sondern um die Schultergliedmaße dementsprechend frei zu bewegen. Wenn der einfach dann nicht mehr kann, dann lässt das Pferd irgendwann diesen Kopf fallen vor Erschöpfung.
Wenn ich mir jetzt das angehört habe, was du sonst zur Zügelführung gesagt hast, dann könnte man das Spielen ja auch positiver auslegen, indem er sagt, es ist nicht so, dass die Hand starr ist, sondern die Freiheit hat, geradezu spielerisch mit dem umzugehen, was das Pferd mir gibt. Und wenn ich eben spüre, dass das Pferd das selber nachgibt, dass auch ich ins Nachgeben komme, dass ich aber vielleicht auch das Pferd ein bisschen unterstütze, wenn es eben gerade andere Schwierigkeiten hat und somit spielerisch die Wirbelsäule des restlichen Körpers erreiche. Also das wäre dann quasi die positive Auslegung dieser Formulierung.
Genau, und das ist meine Ausrichtung, auch wenn es heißt, da spielerisch damit umgehen, weil es ist ja, man ist in Kommunikation und man im Endeffekt diese Aktivität, da haben wir es letztes Mal auch drüber gehabt, wann zeigt es das Pferd? Das macht es im Spiel. Also die Arbeit mit dem Pferd soll am Ende ein Spiel, ein Tanz miteinander sein, was Freies. Und das, was man tut im Spiel, im Kampf geht man gegeneinander und im Spiel findet man ja eine Leichtigkeit, wo man sich aneinander anpasst. Und wenn man merkt, dass das Pferd sich jetzt gerade nicht an die Anforderungen anpassen kann, weil es da in sich körperlich Schwierigkeiten hat oder der Reiter Schwierigkeiten hat, dann muss ich das anerkennen auf der einen Seite, aber auch kann im anderen Moment auch schon wieder eine Lösung suchen, wo wir eine Anpassung aneinander finden, um in Balance bleiben zu können. Es ist für mich ein Aufeinanderzugehen und Eingehen auf das, was der eine gerade frägt, der vielleicht mehr Idee hat, wie man es besser umsetzen kann.
Okay. Dann bleibt jetzt noch ein Aspekt übrig und das ist nämlich, warum denn eigentlich am inneren und nicht am äußeren Zügel oder anders gefragt, für was nutze ich den inneren Zügel und für was brauche ich den äußeren Zügel?
Also die Innenseite ist ja immer die, die wir biegen. Das heißt, die kann mal außen sein in den Konterübungen, die kann aber auch innen sein, wenn wir das Pferd zum Beispiel in einem Schulter vor oder in einem Schulter herein oder in einem Travers reiten. Das heißt, der innere Zügel ist nicht nach der Wand definiert, sondern der innere Zügel ist nach der Biegerichtung des Pferdes definiert. Im Grunde muss das Pferd, wenn wir jetzt das Pferd beispielsweise auf der rechten Seite gebogen haben wollen, dann sollte das in einer korrekten Art und Weise nicht stattfinden, dass sich die rechte Seite mehr zusammenzieht durch mehr Anspannung, sondern dass die rechte Seite eigentlich ins Loslassen kommt, weil die linke Seite sich durch eine korrekte Aufspannung des vor allen Dingen Fasziengewebes und der paravertebralen Muskulatur, die die Wirbelsäule mit stabilisiert, so sollte sich eigentlich dieses Pferd dann in der korrekten Rechtsstellung und Biegung halten können. Das heißt jetzt auch, wenn wir auf der Innenseite ins Loslassen kommen wollen, auf der rechten jetzt in dem Fall, dann möchte ich am Ende auch ein Pferd haben, das vom rechten Zügel da weniger Kontakt in dem Moment braucht und den Kontakt mehr auf der Außenseite sucht. Weil sich es an die Außenseite ja quasi in ein positive Aufspannen reinbegibt.
Das heißt, vielleicht um das nochmal so ein bisschen abzurunden, die Aussage, wenn du jetzt dein Pferd nach rechts biegen möchtest, welche korrekte Zügelhilfe gibst du denn in dem Moment?
Also da müssen wir uns anschauen, wann ist das Pferd korrekt nach rechts gestellt und dann gebogen. Die Stellung im Genick bedeutet, und jetzt wird es anatomisch, dass das Hinterhaupt, dass dieses ein bisschen, wenn wir jetzt in der Rechtsstellung und Biegung sind, ein bisschen nach links gleitet und dann nach rechts dreht. Der Atlas, also der erste Halswirbel, macht genau das Gegenteil. Der dreht in dem Moment nach links. Und der Axis, der zweite Halswirbel, der rotiert wieder nach rechts. Und der Axis nimmt in der Folgekette auch die gesamte Wirbelsäule dann mit, wenn die in einer Neutralposition homogen ist. Das heißt, die innere Hüfte muss sich am Ende auch mit senken. Dann kommt die Biegung durchs ganze Pferd. Sichtbar wird es für den Reiter, wenn man den äußeren Rand vom Auge auf der innengestellten Seite sehen kann, auf gleicher Höhe wie den äußeren Nüsternrand. Also die, der Pferdekopf, so sag's ich meinen Schülern zumindest immer von der Ausrichtung her, auch wenn sie am Boden stehen, um sich's anzugucken, muss das Gebissstück muss quasi in der Horizontalen sich ausrichten und die Stirnseite des Pferdes in der Vertikalen. Und dann ist das Genick quasi in der richtigen Position. Wenn wir jetzt hier ein Pferd haben, das beispielsweise auf der rechten Seite kurz ist und links offen, dann wird nach links rüber auffallen, dass dieses Pferd die Nase etwas mehr nach links rüber und vielleicht auch hoch nimmt als wie das Auge. Und dieses Pferd braucht dann auf der linken Seite vermehrt am inneren Zügel Unterstützung, dass es das sich ausrichtet quasi von der Rotationsbewegung im Genick und dann im Rest der Wirbelsäule. War das halbwegs verständlich?
Doch, ich glaube, das kann man schon nachvollziehen. Also das schlägt halt so ein bisschen in die Kerbe, dass das, was man als Stellung oder Flexion oft sieht, ja nur mit dem Zügel den Kopf nach innen ziehen ist und das aber mit einer korrekten Stellung und Flexion eigentlich nichts zu tun hat.
Und das braucht auch immer beide Zügel. Also der eine, der Halt gibt und der andere, der eben dieses Loslassen halt dann auch einleitet. Und in dem Moment, wo das Pferd in diese Richtung mitkommt, ist dieser Kontakt auch losgelassen.
Ja, Jessie, was soll ich sagen? Ich glaube, es sind jetzt wieder einige Aussagen gekommen, über die wir alle etwas nachdenken können.
Im besten Fall. Wie ging es dir jetzt damit? Hast du damit gerechnet, dass das Thema, als du dir das damals überlegt hattest, solche Ausmaße annehmen wird?
Ja, also mir war schon klar, dass da ziemlich viel drinsteckt. Ich finde, weil eben auch so Schlagworte wie Kopf-Hals-Position, ich meine die ganze Zügelführung, das sind wir ja dann schon im Bereich der Anlehnung, das wird ja auch sehr kontrovers diskutiert. Drum war mir schon klar, dass da relativ viel dahinter steckt und dass es wie immer nicht so einfach ist. Für mich war eigentlich jetzt in der Folge der überraschendste Punkt, dass du den Hals oder den Kopf nach unten spielen, damit verbunden hast, die Querfortsätze der Halswirbelsäule auszurichten. Und das war jetzt eine Idee, auf die ich als jetzt normaler Reiter nie gekommen wäre, das damit in Verbindung zu bringen. Also das war für mich jetzt eigentlich so die größte Überraschung. Ja, ich glaube, da war jetzt einiges Interessantes dabei. Ich hoffe auch, ihr draußen habt was Neues erfahren. Und wir freuen uns total, wenn ihr uns Rückmeldung gebt. Also zum Beispiel uns auch rückmeldet, wenn Sachen nicht ganz klar geworden sind oder wenn ihr noch Fragen zu einem Thema habt. Und das Rückmelden, das könntet ihr übrigens über unseren Instagram-Kanal tun, den Jessie ja sehr fleißig bespielt. Sie hat ja zu unserer ersten Folge, der Rücken muss schwingen, hat sie ein paar ganz tolle Sachen eingestellt, die ihr natürlich auch nachschauen könnt, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Und ich denke, die Jessie wird auch schöne Sachen für diese Folge finden. Wir haben uns überlegt, dass wir euch vielleicht das nochmal ein bisschen zeigen mit der korrekten Flexion oder korrekten Stellung, Biegung, wie man es auch immer nennen will, also die korrekte Kopf-Hals-Position, wenn das Pferd nach innen oder nach außen eine Flexion hat. Oder Jessie, das war der Plan.
Ja, also da werde ich schon wieder gucken, was ich hinkriege. Aber was sehr cool wäre, wenn da einfach ein bisschen Austausch auch stattfindet und Rückmeldung, weil uns das natürlich auch hilft. Und ihr dürft euch aktiv da beteiligen, auch irgendwelche Aussagen, die ihr vielleicht im Unterricht mal gehört habt und die irgendwie komisch fandet. Selbst wenn ich manche Sachen vielleicht nicht kenne, mache ich mir gern Gedanken dazu, weil der ganze Podcast lebt ja am Ende nicht nur von unseren Ideen, sondern vielleicht ja dann auch von Anregungen und Wünschen und Bedürfnissen der Zuhörer.
In diesem Sinne bleibt uns jetzt eigentlich nur die nächste Folge anzukündigen. Die soll am 18.04. online gehen und da werden wir ein Thema besprechen, das mir im Moment unter den Nägeln brennt. Und dieses Thema heißt, das Pferd muss weit untertreten. Ja, dann hoffen wir, es hat euch gefallen. Ihr habt vielleicht das ein oder andere neu gelernt. Wenn Fragen offen geblieben sind, meldet euch gerne jederzeit. Und ansonsten sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.